Jo, willkommen zurück.
Danke. Fertig für Runde 3.
Genau, Florian müsste noch, sollte gleich da sein, denke ich.
Gut.
Wir haben noch gerade noch gesehen, eine Story-Überhangsfrage haben wir noch vergessen, aber die schieben wir jetzt gleich noch nach
Okay.
in die Promo- und Merchandise-Arbeit.
Okay.
Gut, Florian, du bist wieder da?
Ja.
Super. Dann gehen wir rein in Runde 3. Ich habe gerade gesagt, wir haben eine kleine Story-bezogene Frage, glaube ich, noch ein bisschen gerade vergessen, aber die schieben wir gleich nach. Und zwar betrifft die das Handbuch. Weißt du eventuell noch, wie es zu diesem Handbuch kam, weil ja da auch ein bisschen die Vorgeschichte der Welt erklärt ist und irgendwann wurde das dann auch mal für nicht Kanon erklärt. Weißt du noch, wie das entstanden ist?
Es wurde für nicht was erklärt? Sorry, ich habe es nicht verstanden.
Nicht zum Kanon gehörend. Ich glaube, Mike hat irgendwann dann später mal gesagt, nee, was da als Vorgeschichte drinsteht, das gehört eigentlich so nicht zu unserer Story und zu unserer Welt.
Also ich habe das Handbuch ehrlich gesagt jetzt nicht mehr großartig präsent. Ich weiß nicht.
Ja, da wird die Vorgeschichte der Welt erzählt. König Robar heißt da noch Rotbar,
Aha.
also wahrscheinlich ein Tippfehler. Und ja, es wird ein bisschen erzählt, wie die einzelnen Lager entstanden sind in der Barriere beispielsweise.
Okay.
Ja. Aber da wisst ihr auch nicht, ging dann wahrscheinlich über den Publisher, dem ihr das.
Ja, mit ziemlicher Sicherheit.
Okay. Und der hat dann geguckt, was er über das Spiel weiß und da mal schnell was drüber zusammengeschrieben wahrscheinlich.
Ja, ich meine, es werden schon Leute von uns drauf geguckt haben, aber ich war es mit Sicherheit nicht.
Ja, wir haben uns auch so ein bisschen überlegt in unserem Projekt, diese auch den Tippfehler und sowas haben wir versucht, plausibel zu erklären, also diese Logiklücken dazu zu kleistern, wie der Name eventuell vielleicht aus einer anderen Sprache kam und dann mythanisiert wurde. Ja. Aber ja, ist ganz putzig. Also, was in dem Handbuch erzählt wurde, ist auf jeden Fall eigentlich eine nette Geschichte. Ist eigentlich ein bisschen schade, dass dann später dann gesagt wurde, nee, das gehört nicht dazu.
Dann zu deiner Promotion, Pressearbeit und so. Also wie wäre es mit dieser In-Extremo-Sache? Wie ist das ursprünglich so entstanden?
Oh, das ist recht einfach. Den Anstoß gab, wie gesagt, Markus Karg aus unserem Team. Der kam nämlich eines Tages zu mir ins Office und brachte mir eine selbstgebrannte CD mit und das war Weckt die Toten von In Extremo. Das war die zweite CD von In Extremo. Und die habe ich mir natürlich komplett angehört, aber festgestellt, dass ich einzelne Geschichten davon schon kannte. Durch, weiß nicht, lange Rollenspielnächte, Mittelaltermärkte, Live-Rollenspiel und so weiter. Aber so in der ganzen Form hatte ich das noch nie gehört. Dann haben wir überlegt und ich habe mir Gedanken dazu gemacht, dachte, die sind eigentlich perfekt, um irgendwo irgendwie in unser Spiel zu kommen oder dass man sich gegenseitig promotet. Ich wusste auch noch nicht genau wie. Auf jeden Fall habe ich mir dann herausgesucht, wer für In Extremo zuständig ist. Und das war eine Firma, eine Managementagentur in Berlin namens Absolute Promotions. Und die Managerin von In Extremo war dort, das war eine Frau namens Doro Peters damals. Ja, und die habe ich angerufen. Und die war mit der digitalen Branche nicht wirklich vertraut, lass es mich ganz vorsichtig formulieren. Und ich habe trotzdem sie am Telefon so zugequatscht, dass sie zugestimmt hat, dass wir uns doch mal treffen. Und wie es der Zufall so wollte, hatten wir, es muss so Frühjahr 99 oder so gewesen sein. Und im Sommer 99 spielte In Extremo bei uns um die Ecke in Düsseldorf in einer Location namens Tor 3. Und dort waren wir dann verabredet. Da ihr jetzt alle gemutet seid, weiß ich nicht, ob ihr noch da seid oder
Nein,
eingeschlafen.
ja, nein.
Ja, sind da, sehr interessant. Erzähl weiter.
Okay, danke. Ja, und dann bin ich halt zu diesem Konzert hin. Und der Termin war vor dem Konzert. Das war das Interessante. Und es war ein strahlender Sommertag, das weiß ich noch. Und wir haben so in so einer im Außenbereich dieses Tor 3 hinterm Backstage, haben wir uns getroffen und wir saßen um eine Feuerstelle, die zwar aus war, wie gesagt, nachmittags oder früher Abend, strahlender Sonnenschein und eine Feuerstelle, eine offene, um die drei Baumstämme geschoben waren als Sitzgelegenheiten. Also viel passender konnte man die Location gar nicht haben. Ja, und da habe ich da gesessen mit der Managerin und 7 in Extremos. Und wir hatten eine Kiste Bier dabei und eine Flasche Jack Daniels. Für die Credits, die Kiste Bier, das war Köpi, Königspilsner. Und dann haben wir halt lecker Bier getrunken und dann auch mal den Jack Daniels später kreisen lassen. Und ich habe 1,5 Stunden auf geredet, und als ging es um mein Leben. Jo. Cool. Und ja, danach haben wir gesagt, okay, ist cool. Jo, ja. Und danach fand das Konzert statt und ich habe mein erstes In Extremo-Konzert erlebt. Das war auch zu Zeiten lange bevor In Extremo so den richtigen großen Durchbruch hatte. Das waren vielleicht 400-500 Leute in der Tor-3-Halle. Das Größte, was In Extremo heutzutage oder dann später gespielt hat, war eben in Wacken vor zigtausenden von Menschen.
Okay.
Und dann haben wir halt beschlossen, gut, machen wir. Dann musste ich nur noch unseren Publisher überzeugen. Die Doro und die Bandmitglieder mussten die Plattenfirma, das war Universal Music, überzeugen. Und als uns das gelang, hat man einer Kooperation zugestimmt, dann hat man das ein bisschen ausgearbeitet und dann haben wir die Idee ausbaldowert, dass die Jungs doch als 3D-Charaktere in der Welt von Gothic ein Konzert geben.
Sehr cool. Ja,
und da sie dann rechtzeitig vor Release ein neues Album rausgebracht haben, das war dann Verehrt und Angespien. Ich glaube, das erste Album von ihnen, das wirklich auf 1 ging.
Das hatte ich auch noch als gebrannte CD tatsächlich.
Ich habe es mir gekauft.
Und ja, das war dann so eine Cross-Promo in dem Album. In der CD war da war auch irgendwie ein Gothic-Aufkleber drauf oder irgendwie sowas. Wir haben ein gemeinsames T-Shirt gehabt, ein Gothic-T-Shirt mit In Extremo-Logo auf dem Ärmel. Und meine Güte, also wir hatten dann später in der Packung, glaube ich, auch irgendwas von In Extremo.
Okay.
Ja, auf jeden Fall hin und her. Was natürlich auch sehr gut geholfen hat, so eine Kooperation in dieser Form hat es noch nicht gegeben. Das heißt, die Presse aus beiden Branchen hat sich drauf gestürzt. Das heißt, die In Extremos haben Interviews für an Magazine wie PC Games, PC Action und so weiter gegeben. Ich habe Interviews für Metal Hammer, Rock Hard und sowas gegeben. Also hat schon wirklich dafür gesorgt, dass die jeweils andere Industrie von der Existenz des Kooperationspartners erfahren hat. Und darum ging es ja letztendlich. Und es waren, wir brauchten sie nicht bezahlen, sie brauchten uns nicht bezahlen. Unser Publisher hat die GEMA-Gebühren übernommen. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen diese In Extremo-Szene das Konzert nur in der deutschen Version ist. Weil für Deutschland wurden die GEMA-Gebühren bezahlt, aber für die ausländischen Territorien nicht. Dementsprechend ist das Konzert für viele Fans, die wir gerade in Osteuropa haben und die dann zum ersten Mal die heimische Version spielen und dann auch später auf In Extremo stoßen, eine große Überraschung. Das habe ich immer wieder bei Gesprächen und Interviews in Polen oder in Russland oder in der Ukraine oder in Tschechien festgestellt. Da wimmelt es von Gothic-Fans, aber diese In Extremo-Geschichte ist etwas, was sie entweder nicht wissen oder was sie zutiefst bedauern, dass es in ihren ureigensten Versionen nicht drin ist.
Nee, das war auf jeden Fall eine gelungene Sache damals. Ich habe auch, glaube ich, noch nie wieder eine wirkliche Band in einem Computerspiel seitdem gesehen. Ich kann mich nicht an sowas erinnern.
Ich glaube, später gab es Remedy Entertainment, die Max Payne gemacht haben. Die hatten Alan Wake und da war, glaube ich, auch eine Band mit drin. Aber sonst fällt mir jetzt auch nichts ein.
Naja, also er hat, werdet ja sowieso fragen, was ich heute mache. Kann ich ja schon mal ein bisschen vorgreifen. Ich bin bei Wargaming und die sind vor allem bekannt durch World of Tanks. Und in World of Tanks gab es schon durchaus einige Kooperationen mit beispielsweise Sabaton, mit The Offspring. The Offspring hat in der Panzergarage, ich glaube, das war um Weihnachten 2020 rum, nee, 2019, hat in der Panzergarage ein 3-4-Song-Konzert gegeben und die Jungs waren auch als 3D-Figuren da. Also im Grunde haben wir das dann wiederholt, was wir vor 20 Jahren bei Gothic hatten.
Interessant. Wie habt ihr das damals technisch eigentlich realisiert? Habt ihr die Leute gemocapped oder habt ihr das von
Hand? Ja, wir haben sie gemocapped. Ich meine, ich cool. Wartet mal. Während wir weitersprechen, kann ich ja auch mal hier ein, zwei Bilder rüber schicken.
Ja, Oliver, ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt habe, aber Tom hat mir einige Bilder von In Extremo fürs Archiv geschickt, von diesen Mocap-Aufnahmen auch.
Gut, dann brauche ich das jetzt nicht zu machen, oder und damit Oliver das kurz sehen kann, schicke ich ein, zwei Bilder rüber.
Cool, ja. Danke.
Ja, wir haben sie gemocapped, wir hatten sie in einem 3D-Scanner. So sah es dann wirklich aus, der entsprechende Mocap-Anzug und der mit Markern beklebte Körper.
Aha. Ja, cool.
Und
er hat ja auch in Gothic noch andere Animationen bei Motion Capturing reingebracht. Die Tänzerin, glaube ich, und auch ein paar Schwertkampf.
Ja, jede Menge Schwertkampfsachen.
Die es aber nicht ins fertige Spiel geschafft haben, oder?
Doch. Sicher.
Sehr weil der, ich erinnere mich an den, an so eine ganz frühe Demo, wo man im Prinzip nur in diesem unterirdischen Tempel rumläuft. Da sahen die Schwertkampfanimationen noch ein bisschen anders aus, als sie dann im fertigen Spiel aussahen. Deswegen wusste ich nicht, ob das Motion Capturing vielleicht aus Kostengründen zwischendurch irgendwann mal abgebrochen wurde.
Nee, das wurde, also schon einiges wurde mit Motion Capturing aufgenommen, aber es kann sein, dass hinterher vielleicht die Animationen dann im Laufe der Jahre, wir müssen ja bei der Gothic-Entwicklungszeit von Jahren sprechen, ja. dass die Animationen dann einfach besser wurden als die Mocap-Geschichten.
Okay.
Das ist vielleicht durchaus möglich.
Ah ja, okay.
Dann noch eine kurze Sache zu In Extremo. Du hast erzählt, als ihr da an dem Lagerfeuer gesessen habt, dass du um dein Leben geredet hättest. Heißt das, du hast versucht, In Extremo von Gothic zu überzeugen, zu begeistern? Oder was meinst du damit?
Ja, ich hab sie versucht, auch die Jungs waren nicht großartige Spieler oder sowas. Ich habe sie versucht, von Gothic, von uns, von Piranha Bytes, von der Games-Branche und den Möglichkeiten halt zu überzeugen. Ich meine, die Jungs waren Musiker, die ganz platt gesagt gerade erst von Mittelalter-Märkten auf die größeren Bühnen und Konzerthallen der Republik gegangen sind. Die hatten, wie gesagt, zwei Alben draußen und die Masse war wirklich noch so mittelaltermäßig. Da kamen sie her. Ja, und ich habe ihnen jetzt sozusagen in anderthalb Stunden gequasselt eine ganz neue Welt eröffnet. Das letzte Bild, was ich da gepostet habe, ist so ein Gruppenbild In Extremo, unsere Crew, mit der wir bei den Mocap-Aufnahmen waren. Aha. Die Dame am Telefon vorne in der ersten Reihe, das ist Doro, die Managerin von In Extremo.
Ja.
Und der Herr direkt über ihr, in Schwarz mit Bart.
Ja.
Das ist Markus Karg. Ich hatte den vorhin schon erwähnt. Das war derjenige, der hier sozusagen den Anstoß gab und Weg die Toten mir als selbstgebrannte CD gereicht hat.
Okay, cool. Damals Piranha Bytes Mitarbeiter oder wie?
Ja, klar, sicher.
Ja.
Genau wie der Kollege im grünen T-Shirt, das ist Steffen Rühl, der war damals für die Story.
Okay.
Zuständig. Cool. Ja, und der Einzige, der sozusagen jetzt nicht zu In Extremo oder Piranha Bytes gehört, ist der Grinsekopf genau zwischen Steffen und Markus.
Ja.
Das ist der Leiter des MoCap Studios.
Ah ja, okay. Cool, ja, danke, schöne Bilder.
Ja. Um einen Satz noch zu machen.
Ja.
Mit In Extremo, zumindest mit Teilen davon, hat sich eine ganz gute Freundschaft entwickelt seitdem. Und ich besuche immer noch jedes Konzert, wo ich in der Nähe bin und hin kann. Und treffe dann die Jungs backstage und freue mich sehr und trinke mit ihnen ein gepflegtes Bier oder zwei.
Das ist cool. Das ist cool. Ja,
auch so lange, das mache ich immer noch.
Das ist schön. Mhm. Bei Mike, glaube ich, gab es noch solche Schmeißgobos aus
Gummi. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Was habt ihr da eigentlich alles produzieren lassen? Vielleicht auch Dinge, die die Welt noch nicht kennt?
Wenn wir Dinge produziert hätten, die die Welt noch nicht kennt, nee, dann würden sie ja alle irgendwo verpackt rumstehen, aber das wüsste ich jedenfalls nicht.
Okay,
aber die Schmeißkorpus waren schon legendär und die Trollfiguren waren auch schon klasse.
Davon habe ich jetzt durch diese Recherche zum ersten Mal gehört. Also ich wusste, dass es diese Trollfigur mal irgendwie gab, aber ich dachte, vielleicht waren das nur einzeln.
Nee. Die gab es wirklich. Ja, ich hatte mal mehrere davon, aber alle sind irgendwo irgendwie an Freunde oder Bekannte weggegangen. Das heißt, in meinem Archiv fehlen wirklich. Das fehlt komplett. Ich habe keine Trollfigur mehr. Ich habe keinen Schmeißgobbo mehr und ich habe auch den Comic nicht mehr. Und ich hatte wirklich in meinem Büro damals, weiß ich nicht, eine Kiste mit 20, 30 Comics. Die sind alle wirklich weggegangen. Und ich besitze selber keinen.
Krass.
Das macht mich auch etwas unglücklich, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Ich habe leider auch keinen.
Ja, ich auch keinen.
Die kosten heute um die 100, 150 Euro.
Das reicht nicht.
Scheiße.
Ich habe mal geschaut, 300 habe ich einen auf eBay mal gesehen im Sofortkauf.
Ja. Unfassbar.
Ja. Ich weiß nicht, was die Schmeißgobos heute wert wären.
Ich weiß noch, dass ich in meinem Büro gut und gerne ein halbes Dutzend von denen unter der Decke kleben hatte, die dann irgendwann mal so vereinzelt runterfielen.
Habt ihr die damals für Spielemagazine oder für irgendwelche Hefte produzieren lassen? Oder?
Ja, sicher. Es war auf jeden Fall eine Beilage für irgendein Heft, wenn man die alles täuscht.
Okay. Ja, dann da ist noch eine Cross-Promotion-Frage zum 13. Krieger, die Florian hier noch im Doc hatte.
Stimmt.
Wie ist die zustande gekommen eigentlich? Weil das war auf dem deutschen, wenn man die Installationsdatei ausgewählt hat, hat das noch so einen Trailer oder einen Link zu der Webpage gebracht.
Ja. Das ist durch unseren Publisher zustande gekommen. Das war so etwas, was der mal damit reingebracht hat. Und 13. Krieger. Also schlecht war der Film nicht.
Nö.
Hat Spaß gemacht. Und der Sound damals war sehr beeindruckend. Daran entsinne ich mich noch sehr.
Ja.
Wenn diese Bärenmänner, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen im Film, aber die bösen Gegner, wenn die dann angeritten kamen durch den Nebel mit den Fackeln, dann hat so die ganze Hütte gedonnert.
Ja.
Das war schon nicht schlecht.
Ja.
Und
zum 13. Krieger, das ist vielleicht so ein Funfact, weil mich hatte das auch mal interessiert, der Film ist an einigen Stellen brutal zusammengeschnitten worden, weil der auch unbedingt released werden musste und die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind.
Ja.
Und das fand ich interessant, weil auch die Cross-Promotion zwischen dem und Gothic. Und Gothic musste ja auch dann am Ende einfach schnell fertig werden, wie du es vorhin gesagt hast. Und dass es da auch eine Parallele gibt zwischen den beiden, den beiden Dingen. Beim 13. Krieger war auch der Soundtrack, das hatte ich mal recherchiert, da wurde viel mehr komponiert, als am Ende in den Film kam. Da wurde dann im Kingdom of Heaven, viele Jahre später, kamen diese Schnipsel dann endlich unter.
Okay.
Ja,
nice.
Also das war auch so ein cooles Werk, was leider aus Zeit- und Kostengründen, wo die Schere angesetzt wurde.
Ja, sowas kommt natürlich vor.
Ja.
Bedauerlich, aber ist so.
Ja. Dann haben wir noch eine Frage zu den in der Community zumindest halbwegs legendären Promotion-Postern mit dem Geh niemals allein in den Wald oder kommst du lebend raus oder ein Mörder, ein Ketzer, ein Dieb sind deine einzigen Freunde, sowas. Weißt du noch, wer die gemacht hat, wer auf diese Idee kam?
Also Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht an diese Dinger erinnern, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen.
Wir finden die im Team halt auch sehr cool und wir haben selber von der Art ein bisschen Promo-Artworks für unsere Mod erstellt, weil das halt durch diese direkte Ansprache irgendwie ziemlich cool wirkt, also den Spieler, potenziellen Spieler halt super anspricht. Hm. Und ja, dachten, das passt einfach insgesamt extrem gut ins Gesamtkonzept. Und ja, da der geistige Vater war. Aber du warst nicht.
Nee, damit habe ich nichts zu tun.
Okay. Dann wird zu den Promo-Artworks. Die letzte Frage, die wir dazu jetzt vielleicht noch hätten, ist, kurvige Frauen in knappen Outfits und schwarze Muskelprotze mit Lendenschurz und Axt. Also, die sind ja schon irgendwie sehr kultig, aber aus heutiger Sicht halt einfach auch brutal sexistisch. Mhm. Beschäftigt man sich da rückblickend manchmal noch mit solchen Sachen und hat es da vielleicht auch in der Spielebranche so ein bisschen in Wandel bewusst davon weggegeben? Oder sagt man, na, das war halt damals so die Mode, da gab es auch Conan, der Barbar als Film und so. Es war halt einfach so und das haben wir mitgemacht.
Oder? Also damals war es so, damals hat man sich keine großartigen Gedanken darüber gemacht. Heute wäre das natürlich schon nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so einfach. Es gab auch einen bewussten Wandel in der Spielebranche und die klassischen Booth-Babes auf Messen sind nun auch in gewisser Weise nahezu ausgestorben. Ja, es hat sich schon wirklich deutlich gewandelt. Mhm. Damals haben wir uns ernsthaft keine großartigen Gedanken darüber gemacht und haben einfach ein bisschen Gas gegeben.
Ja, also wie gesagt, Kultstatus haben sie auf jeden Fall. Aber klar, dass, wenn man so ein Spiel nach 20 Jahren sieht. Es gab ja auch vor kurzem die Diskussion in den World of Gothic, ob man das Babe aus dem G, das halbnackte Babe aus dem Header quasi rausnimmt.
Ah ja.
Da gibt es immer mal wieder was dazu. Mhm. Ja, die nächste Frage ist dann zu den Reviews. Ich weiß nicht, willst du die machen, Florian?
Ja, da kam nur aus der Community die Frage, ob du immer diese ganzen Previews und Reviews auch gelesen hast, die über Gothic geschrieben wurden damals.
Von den Magazinen. Ja, selbstverständlich. Klar, natürlich
habe ich die gelesen. Ja, dachte ich mir.
Logisch. Das ist überhaupt keine Frage.
Und da hatte ich mit Mike auch ein bisschen drüber geredet. Da kam schon öfter mal vor, dass die auch so ein bisschen was gespoilert haben von der Story oder so. Gab es da auch mal Momente, wo du dir gedacht hast, oh nein, warum haben die das jetzt geschrieben oder so?
Ja, da ist man man versucht die Balance zwischen Vorsicht, damit man nicht zu viel spoilert, aber eben auch das Ganze so interessant wie möglich zu gestalten und anzuteasen. Und manchmal gelingt einem genau dieser goldene Grat. Manchmal überschreitet man dieses Thin Red Line in die eine Richtung. Also man verrät vielleicht etwas zu viel. Manchmal verrät man zu wenig und kreiert damit nicht genug Aufmerksamkeit. Also das Ganze muss sorgfältig abgewogen werden. Und manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Ganz einfach.
Ja. Zu der letzten Sektion habe ich mich gefragt, du hast mir gegenüber schon erwähnt, dass du auch bei Gothic 2 noch ein bisschen in der Marketingarbeit involviert warst. Mhm. Gilt das auch für das Gothic Sequel, das vorher der Newell und Brüggemann noch am Entwickeln waren? Hast du da auch was damit zu tun gehabt?
Ich bin nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Über welchen Zeitraum sprechen wir da eigentlich? Ihr habt da mit Sicherheit... wartet mal, bei mir klingelt es. Ich muss mal ganz kurz die Tür aufmachen. Bitte entschuldigen.
Ja.
Hallo, entschuldigt bitte.
Überhaupt. Hallo. Dann habe ich noch eine kurze Frage zu, also wie das dann kam, dass du Piranha Bytes dann verlassen hast, weil du bist ja so als erstes gegangen, glaube ich, von den vier Gründern.
Ja.
Also du musst jetzt nicht, wenn das irgendwie mit Phenomedia da in dem Chaos, das damals gelaufen ist, wenn das jetzt zu ausufernd wäre. Ich glaube, in diesem einen Interview auf der Alm hast du das ja auch schon angeschnitten.
Mhm.
Ja. Aber wenn du da vielleicht kurz was dazu sagen kannst.
Ah ja, wir hatten natürlich einen Börsengang am neuen Markt und da ich irgendwie bei Piranha Bytes mit Kommunikation und Marketing ganz gut und erfolgreich war, wurde ich halt von unserer Mutterfirma gebeten, als Marketingleiter in die Phenomedia zu gehen und dort dann den Börsengang zu begleiten und alle weiteren Kommunikations- und Marketingaktivitäten zu leiten und so weiter. Und das war natürlich eine extrem spannende Aufgabe. Deswegen bin ich damals zur Phoenix Media auch gewechselt. Ich habe mir aber immer ausbedungen, dass ich Piranha Bytes und die Titel von denen weiter direkt betreuen dürfte, okay, könnte und so weiter. Und das habe ich dann auch gemacht.
Also heißt das, du warst dann auch noch über Gothic 2 hinaus, auch noch bei Gothic 3 noch irgendwie dabei? Nee,
bei 3 nicht mehr. Und das war auch schon die Zeit, da war die Phenomedia auch schon im Arsch. Und, ich habe auch mal die Phenomedia irgendwann verlassen.
Ja, klar. Achso, die Frage hatte ich eben, da hatten wir angefangen, habe ich dann vergessen, ob du auch bei dem Sequel von Stefan Niehl und Alex Brüggemann noch dabei warst.
Ja, ich hatte euch gefragt, wann war das eigentlich?
März 2001 etwa.
Das war ja also ein kurzer Moment in Entwicklung und wurde dann letzten Endes zugunsten von Gothic 2 eingestampft. Also es war vielleicht so ein Zeitraum Release Gothic 1 bis vielleicht Weihnachten 2001.
Ja, noch nicht mal, glaube ich.
Also ich weiß, dass ich mit Mike und Alex darüber geredet habe, mal immer wieder, klar. Mit Stefan und Alex. Weil wir hatten ja nun lange gut und erfolgreich zusammengearbeitet, waren Freunde und natürlich redet man dann darüber. Aber direkt involviert, nein.
Okay.